Hallo und herzlich willkommen bei Seitengeraschel, deinem Podcast, mit dem du in Geschichten eintauchen und auf Buchseiten davonfliegen kannst. Ich bin Christina und ich find's großartig, dass du da bist. So, der September ist jetzt offiziell rum. Und damit ist es auch wieder Zeit für meinen Lesemonat, den ich heute für euch dabei habe. Ich habe in diesem Monat 4 Bücher geschafft, was ja so mein Standard ist. Ich pendel mich ja so für gewöhnlich immer bei 4 Büchern ein. Ja, ich würde immer gerne mehr schaffen, aber der Tag hat halt immer nur 24 Stunden und es gibt einfach so viel, was ich sonst noch alles gerne machen möchte, dass es meistens einfach dann 4 werden, aber ich finde das auch nicht schlecht. Ich weiß auch nicht, wie es euch da geht, aber ich finde gerade so im Bereich Bücher lesen auf Social Media, also wenn man bei Bookstagram und Booktube und so weiter guckt, da hat man oftmals das Gefühl, dass man möglichst viel gelesen haben muss, um irgendwie ja so richtig toll dabei zu sein beim Lesen. Und das finde ich eigentlich schade, weil ich bin jetzt überhaupt kein Mensch, der es jemals schaffen würde, in einem Monat 18 Bücher zu lesen, wie das manche hinbekommen. Oder andere, die bewundernswerterweise es schaffen, 10 Bücher zu lesen oder so. Das wäre für mich irgendwie, ja, schlicht und ergreifend nicht zu schaffen, weil ich halt einfach noch so viele andere Sachen habe in meiner Freizeit, die eben auch drankommen wollen und womit ich mich auch beschäftigen möchte, sodass ich das wahrscheinlich niemals schaffen werde, irgendwie mehr als maximal 5 oder 6 Bücher zu lesen und 4 ist so als Standard für mich ganz okay. Ich fände es sehr, sehr spannend, mal zu hören, was so euer Durchschnitt ist monatlich, wie viel ihr so lest und fühlt ihr euch manchmal vielleicht unter Druck, dass ihr mehr schaffen müsstet oder wie seht ihr das? Ich fände das sehr spannend, mal zu hören, wie es euch damit so geht. Ich ertappe mich schon gelegentlich dabei, dass ich dann mal denke, oh, das ist ein bisschen wenig, was ich bisher geschafft habe und so. Was aber eigentlich total schade ist, wenn man sich das mal so vorstellt, weil Lesen soll ja ein Hobby sein und Spaß machen. Und ja, ich glaube, da darf man sich doch wirklich von solchen ja selbst auferlegten Standards und so dem sozialen Vergleich auf den Social-Media-Kanälen von anderen Leuten sich, glaube ich, echt frei machen und sich einfach mal denken, ich schaffe einfach, was ich schaffe und ist dann auch gut so. Aber wie gesagt, ich freue mich sehr, falls wir da ein bisschen drüber diskutieren. Ihr könnt gerne bei mir bei Instagram vorbeischauen oder auch unter meinem Blog kommentieren oder je nachdem eben schauen, dass wir miteinander in Dialog kommen. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, weil mich eben auch immer sehr interessiert, wie andere lesebegeisterte Menschen solche Dinge eben sehen. So, das war jetzt mein Wort zum Sonntag. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht mehr länger rumquatsche. Und daher würde ich sagen, starten wir auch gleich mit dem ersten Buch, beziehungsweise mit den ersten 3 Büchern. Aber was es damit auf sich hat, werdet ihr jetzt gleich hören. Ich wünsche euch viel Spaß. Als erstes habe ich in diesem Monat die ersten 3 Teile der Lying Game-Reihe von Sarah Shepard gelesen. Die Lying Game-Reihe ist eigentlich eine Reihe, die aus 6 Bänden besteht. Und da habe ich, wie gesagt, im September mal angefangen und eben die ersten 3 gleich mal hintereinander weggelesen. Und ja, ich war einfach sehr, sehr gespannt auf diese Buchreihe, weil, ja, wie ihr wisst, bin ich ja ein ganz, ganz großer Fan von Sarah Shepard und von ihrer Art, diese, ja, Art von Young Adult Romanen aufzubauen. Und ja, da ich ja eben, hatte ich glaube ich auch schon mal in der vorigen Folge erzählt, so ein bisschen dabei bin, mir Sarah Shepards Werk sozusagen zuzulegen und das alles mal zu lesen, war dann jetzt eben die Lying Game Reihe dran, die ich auch schon seit Ewigkeiten mal geplant hatte zu lesen. Und jetzt habe ich mir da einfach mal die ersten 3 Bände gegönnt und mir dann auch gleich mal durchgelesen. Aber vielleicht erzähle ich euch jetzt erstmal ein bisschen was zum Inhalt. Emma Paxton, das ist unsere Protagonistin, die kurz vor ihrem 18. Geburtstag steht, hat so ziemlich, ja, fast ihre gesamte Kindheit als Pflegekind in ganz unterschiedlichen Pflegefamilien verbracht. Sie ist da so ein bisschen von Familie zu Familie so geschoben worden gewissermaßen. Und das Ganze hat damit zu tun, dass ihre Mutter Becky leider aufgrund psychischer Probleme nicht mehr in der Lage war, sich eben um Emma zu kümmern, als sie noch ganz klein war. Und da gab es dann auch so ein Ereignis, wo Becky dann ihre Tochter Emma bei einem Supermarkt zurückgelassen hat und nie wieder zurückgekommen ist gewissermaßen, was wohl ziemlich heftig und traumatisierend für Emma gewesen ist, die dann eben daraufhin immer in Pflegefamilien gelebt hat. Und bis in die Gegenwart dieser Geschichte hinein fühlt sich Emma eigentlich immer sehr, sehr alleine und sehr entwurzelt. Sie muss schon immer eigentlich sehr, sehr selbstständig sein, kümmert sich um alles auf eine total bewundernswerte Weise selbst. Sie hat immer einen Job neben der Schule und die rockt ihr Leben irgendwie, aber nichtsdestotrotz ist es halt so, dass sie nie die Erfahrung von einem geborgenen, stabilen oder ja liebevollen Familienleben oder von so einem Zuhause hat machen können. Und das hat so ein Bedürfnis bei ihr zurückgelassen, das für sie, glaube ich, ist wie eine Wunde, die sie nie los wird und was sie auch sehr beschäftigt. Und die Geschichte selbst, diese Reihe, beginnt in dem Moment, als Emma durch einen ihrer Pflegebrüder erfährt, dass es da im Internet ein ziemlich schockierendes Video gibt. Und in diesem Video scheint es, als würde jemand ein junges Mädchen vor laufender Kamera erwürgen. Und ja, das allein ist noch nicht krass genug, denn es gibt noch eine Besonderheit oder ein ziemlich krasses Detail an diesem Video. Denn das Mädchen, das da das Opfer ist und vor laufender Kamera getötet zu werden scheint, sieht genau aus wie Emma. Und Emma schaut sich das ganz ungläubig an und kann nicht so recht fassen, was sie da sieht und ist ja auch ordentlich absurd, die Situation. Und schließlich kommt ihr dann ein ganz unfassbarer Gedanke, denn könnte es womöglich sein, dass sie eine Zwillingsschwester hat, von der sie vielleicht nie was geahnt hat? Weil irgendwoher muss ja diese Ähnlichkeit, diese frappierende, unfassbare Ähnlichkeit zu diesem Mädchen in dem Video kommen. Und da fragt sich Emma, vielleicht wurde sie ja direkt nach der Geburt von ihrer Zwillingsschwester getrennt und sie sind eben ja dann separat voneinander aufgewachsen und wissen nichts voneinander. Und falls dem so ist, dann stellt sich auch die Frage, was es mit diesem schrägen Video auf sich hat. Und vielleicht war das alles auch nur ein ganz makaberer Scherz. Aber das Ganze lässt Emma keine Ruhe mehr und sie startet eine Recherche auf Facebook. Und ab dieser Recherche soll es auch gar nicht lange dauern, bis sie dann schließlich wirklich auf das Facebook-Profil von Sutton Mercer stößt. Und es ist wirklich Emmas Zwillingsschwester, wie sich herausstellt. Sutton, die Zwillingsschwester von Emma, lebt mittlerweile oder schon ihre gesamte Kindheit hindurch, richtiger gesagt, bei einer ziemlich reichen und sehr liebevollen Familie in einer Kleinstadt in Phoenix, was so ziemlich das totale Gegenteil zur Lebenslage und zum Lebensverlauf von Emma darstellt. Und Emma nimmt gleich Kontakt zu ihrer Schwester auf und ja, fragt sie eben, bist du auch adoptiert und vielleicht sind wir Schwestern und so weiter. Und Sutton antwortet Emma auch sofort und reagiert total begeistert auf Emmas Nachricht und bestätigt ihr auch, ja, dass sie auch adoptiert ist und dass es ja unfassbar ist. Und sie zögert auch nicht lang und lädt Emma dann gleich zu sich nach Hause nach Phoenix ein. Denn die beiden wollen sich jetzt unbedingt sehen. Ich glaube, das kann man sich ja auch vorstellen, wenn man da irgendwie so unerwartet plötzlich die eigene Schwester findet. Dann will man sich auch sehen, dann will man sich unterhalten können, dann will man irgendwie zusammen sein, vielleicht auch feiern, dass man sich wieder sieht. Und genau das planen die beiden Mädels. Und in Emma keimt so die Hoffnung auf, dass das vielleicht der Beginn des Familienlebens ist, was sie sich schon immer gewünscht hat. Und deshalb zögert Emma auch nicht lange und macht sich auf den Weg in die Heimatstadt von Sutton. Sie setzt sich in den Bus, ist auch nach kurzer Zeit dort angekommen, aber dann passiert etwas ziemlich Merkwürdiges, denn Sutton erscheint nicht am ausgemachten Treffpunkt. Stattdessen erhält Emma eine sehr, sehr verstörende und ziemlich beunruhigende Nachricht. Sutton, ihre Zwillingsschwester, sei angeblich tot und Emma müsse nun in Suttons Rolle schlüpfen, wenn sie nicht ebenfalls sterben wolle. Ja, das ist schon mal eine krasse Nachricht, finde ich. Und Emma, die dann so in die Geschehnisse gewissermaßen hineingeworfen wird, bleibt gar keine andere Wahl, als Suttons Leben zu übernehmen. Denn als sie den ersten vorsichtigen Versuch startet, irgendjemandem von ihrer Situation zu erzählen, glaubt ihr natürlich niemand und alle denken, Sutton spinnt und ja, erzählt Geschichten. Und sie kommt aus dieser Situation erstmal nicht mehr raus. Und sie merkt jetzt, dass sie jetzt Suttons Leben spielen muss gewissermaßen. Und ein beunruhigender Gedanke dabei, es gibt nun genau zwei Personen, die wissen, dass Sutton nicht mehr lebt und von ihrer Schwester gewissermaßen im Alltag jetzt gespielt wird. Emma weiß es und Suttons Mörder, der ihr wahrscheinlich auch diese verstörende Nachricht geschickt hat, dass sie eben mitspielen soll und selbst auch in Lebensgefahr schwebt. Ich hoffe, man hat das einigermaßen verstanden. Ich finde das gar nicht so einfach zusammenzufassen. Ich hoffe einfach mal mein Bestes. Ja, und Emma ist jetzt in diese Lage reingeschmissen und macht sich daraufhin dran, selbstständig rauszufinden und zu ermitteln, was mit ihrer Schwester genau passiert ist und ja, wer ihre Schwester getötet hat. Und ganz schnell merkt sie, dass Sutton zwar zu den beliebtesten, aber auch zu den gefürchtetsten Mädchen an der ganzen Highschool gehört hat und dass es tatsächlich leider sehr, sehr viele Menschen gibt, die ein Motiv hätten, Sutton zu töten. Und ab da startet diese Geschichte, die wirklich auch mit vielen Wendungen aufwartet und die doch auch sehr, sehr viel zu bieten hat, würde ich sagen. So viel mal zum Inhalt. Jetzt möchte ich euch noch ein bisschen was so zum Aufbau des Buches erzählen und euch natürlich auch meine Meinung da nicht vorenthalten. Gleich zu Beginn des Buches, ja, wartet diese Geschichte im Hinblick auf die Erzählperspektive echt mit einer richtigen Überraschung auf. Denn wir haben nicht nur Emmas Erzählperspektive, bei dieser Erzählperspektive handelt es sich um einen auktorialen Erzähler in der dritten Person Singular, also Emma sah, dass XY passierte. So. Und zusätzlich zu dieser Erzählperspektive kommt noch eine weitere Erzählperspektive dazu, die sich gewissermaßen abwechselt oder sich so in so Einschüben immer mal einschaltet. Und diese Erzählperspektive ist als Ich-Erzähler gestaltet. Mehr möchte ich euch dazu aber jetzt auch nicht sagen, weil ich euch sonst spoilern würde. Aber ich muss sagen, dass ich diesen Kniff in der Erzählweise super spannend fand und auch sehr, sehr gelungen. Und ich muss sagen, das erfährt man sehr, sehr bald. Schon auf den ersten Seiten merkt man, dass es da eben zwei Perspektiven gibt. Und ich fand das super fantasievoll. Also ich wäre auf die Idee gar nicht gekommen. Und es ist aber auch so passend. Und ja, das war eine richtig coole Überraschung in dem Moment. Und ja, das zieht sich auch wirklich dann durch die gesamte Geschichte durch. Und es ist einfach so, dass sich diese beiden Erzählperspektiven gegenseitig großartig ergänzen, muss man sagen. Und sie ermöglichen uns als Leser eben manchmal auch Einblicke in Zusammenhänge von der Geschichte, die zum Beispiel die Protagonistin Emma erstmal gar nicht haben kann. Und so haben wir als Leser manchmal einen gewissen Wissensvorsprung, werden aber trotzdem auch zu Genüge im Dunkeln gelassen. Also diese Balance, die da entsteht, gelingt Sarah Shepard wirklich ganz, ganz großartig. Außerdem hat es mir wirklich unheimlich gut gefallen, wie ich als Leserin gemeinsam mit Emma immer mehr in Suttons Leben eintauchen konnte und wie ich so Stück für Stück immer mehr über sie und ihr Umfeld erfahren konnte. Natürlich ist das Ganze jetzt nicht sonderlich realistisch, das ist, denke ich, ganz klar und da müssen wir uns auch gar nicht drüber streiten. Es ist nur so, dass mich tatsächlich solche unrealistischen Sachen bei Sarah Shepard einfach nicht sonderlich stören, muss ich sagen. Also bei Sarah Shepard bin ich auf sowas eingestellt und ich erwarte sowas auch fast. Also daher ist so die Tatsache, dass das Ganze nicht sehr realistisch ist, ja, jetzt kein Problem für mich. Ja, und wie in allen Büchern von Sarah Shepard spielt auch die Lion Game-Reihe wieder in einer ziemlich elitären und wohlhabenden Welt, würde ich behaupten, so in der ja, amerikanischen Oberschicht. Und ja, da gibt es eben all diese Charaktere, die da ein total luxuriöses Leben führen. Und sehr spannend daran ist, dass dieser Lebensstil, den Emma da nun kennenlernt, total kollidiert mit dem, was sie so gewöhnt ist. Denn in ihrem bisherigen Leben hat sie ja eher unter sehr ärmlichen Bedingungen von Pflegefamilie zu Pflegefamilie ja gelebt. Und ja, dass diese beiden Lebenswelten da so aufeinander krachen, fand ich auch nochmal zusätzlich eine spannende Komponente in dieser Reihe. Und ja, das war einfach sehr cool zu beobachten und sehr spannend, diesen Vergleich immer zu haben. Und wie immer ist es auch so, dass Sarah Shepard wieder mit Wendungen aufwartet und auch ganz viele Geheimnisse in ihre Geschichte einstreut, die so Stück für Stück aufgedeckt werden und miteinander verwoben werden. Und es ist eigentlich auch genauso, wie es typisch für ihre Romane ist. Aber nichtsdestotrotz merkt man der Lion Game-Reihe auch an, dass diese Reihe eigentlich auf 6 Bände ausgelegt ist und damit relativ lang ist. Und dementsprechend sind diese Bücher natürlich auch geplant und geschrieben. Das will heißen, dass im Gegensatz zu anderen Büchern und Reihen von Sarah Shepard das Erzähltempo der Lion Game-Reihe ja doch eher als gemächlich und langsam zu bezeichnen wäre. Denn alles in allem lässt sich Sarah Shepard bei der Lion Game-Reihe viel mehr Zeit, ihre Handlung voranzutreiben, als man es vielleicht sonst von anderen Büchern von ihr gewöhnt ist. Normalerweise hat man ja dieses atemlose Erzähltempo mit ihren zahlreichen Wendungen und Ereignissen, die Sarah Shepard immer einfließt. Und ich bin bin eigentlich bei Sarah Shepard für gewöhnlich dran gewöhnt, dass sich da die Ereignisse überschlagen und ja, dass das eben in einem sehr, sehr hohen Erzähltempo erzählt wird. Und all das sucht man in der Lion Game-Reihe doch eher vergeblich, würde ich behaupten. Das fand ich persönlich ziemlich verständlich, wenn man nimmt, dass das Buch eben auf 6 Bände ausgelegt ist und damit eben auch Zeit besteht, um die Geschichte langsam aufzubauen. Aber ich fand es zugegebenermaßen noch etwas schade, weil ich Sarah Shepard eigentlich genau dafür schätze, dass sie so dieses große Talent hat, den Leser von einem spannungsgeladenen Wendepunkt zum nächsten zu schicken. Und ja, das hat mir irgendwie gefehlt und das fand ich dann schade. Und ja, das wäre dann irgendwie auch ein Kritikpunkt, den ich hier anbringen würde. Obwohl das natürlich auch ein Kritikpunkt ist, der irgendwie in der Natur der Sache liegt, wenn man eben 6 Bände hat, die da gefüllt werden wollen. Aber ja, das wollte ich auf jeden Fall angemerkt haben. Alles in allem muss ich sagen, dass ich die Lion Game-Reihe wirklich sehr, sehr gern gelesen habe. Sowohl der Grundgedanke der Geschichte als auch der Aufbau, die Charaktere und die Geheimnisse, die die ganzen Figuren miteinander verbinden und verknüpfen, fand ich in den ersten 3 Bänden, die ich da gelesen habe, echt gelungen und es hat auch Spaß gemacht. Ich habe mich insgesamt auch super gerne in der Welt dieser Bücher aufgehalten und hatte sehr viel Vergnügen beim Lesen. Auch wenn ich sagen muss, dass ich zum Beispiel die Unterschiedlichkeit zwischen Emma und Sutton, also zwischen diesen Zwillingen, die man da eben erlebt, fand ich recht unrealistisch, muss ich sagen, weil für gewöhnlich sind sich ja Zwillinge meistens recht ähnlich. Ja, meistens sogar dann, wenn sie getrennt voneinander aufgewachsen sind. Und man muss sagen, Emma und Sutton sind in ihren Persönlichkeiten dermaßen unterschiedlich, dass ich sagen muss, das schießt wahrscheinlich so ein bisschen an allem, was realistisch ist, dran vorbei. Es war aber nichtsdestotrotz echt unterhaltsam zu lesen. Ja, und auch wenn ich die Reihe definitiv fertig lesen werde, ich habe Band 4 tatsächlich schon auf meinem Kindle bereit, muss ich aber anmerken, dass mir aufgrund dieses gemächlicheren Erzählstils und des zurückgenommenen Tempos, das auch mal für einige Längen sorgen kann, was ich sonst jetzt von Sarah Shepard so auch nicht kenne, ja, dass mir wegen all dem einfach so dieses typische Page-Turner-Gefühl irgendwie fehlt, was ich echt schade finde. Wenn ihr jetzt gerne sagt, dass ihr Young Adult Romane lest, dass ihr Bücher mögt, die so in Richtung von Pretty Little Liars gehen und dass ihr auch so Aspekte wie Crime und Mystery und so leicht verdauliche Teenager-Geschichten gerne mögt, dann könnte es wirklich sein, dass die Lion Game-Reihe echt was für euch ist. Dann würde ich euch empfehlen, da einfach mal reinzugucken und mal schauen, ob euch das gefällt. Die Bücher sind bei CBT erschienen und haben jeweils 320 Seiten. Als nächstes und als letztes habe ich im September Passagier 23 von Sebastian Fitzek beendet. Ja, und ich denke, es mag fast unglaublich erscheinen, aber das war tatsächlich mein erster Fitzek. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass irgendwie schon jeder mal was von Sebastian Fitzek gelesen hat und ich eben noch nicht. Und ich hatte da irgendwie bisher eine riesengroße Bildungslücke. Ja, und ich hatte irgendwie jetzt schon total viel von Sebastian Fitzek gehört, von begeisterten Fans, die da stundenlang für ein Autogramm von ihm anstehen. Und auch von Kritikern, die zugegebenermaßen weniger sind, die da sagen, dass sie seine Bücher irgendwie nicht mal mit der Kneifzange anfassen würden. Und alles in allem war ich einfach sehr, sehr gespannt auf diesen Autor. Und es ist ja auch so, dass Sebastian Fitzek so für seine Fans ein absoluter Knaller zu sein scheint. Und mittlerweile ist ja sein Name gewissermaßen schon so ein absoluter Bestseller-Garant. Und da gibt ihm sein Erfolg ja auch recht, mal ganz unabhängig davon, was seine Kritiker so sagen. Ich war jedenfalls unheimlich neugierig, wie ich die Bücher von Sebastian Fitzek finden würde. Und habe dann eben mal ein bisschen recherchiert, welches Buch ich mir denn aussuche. Und bin dann am Ende bei Passagier 23 rausgekommen, da ich eben so dieses Setting deswegen sehr, sehr spannend finde, dass da eben auf so begrenztem Raum sich die Geschichte entwickelt. Ich finde auch tatsächlich die Therapie sehr spannend vom Klappentext von Sebastian Fitzek. Das werde ich sicher auch in der Zukunft noch lesen. Aber jetzt so als erstes bin ich mal bei Passagier 23 hängen geblieben. Und da würde ich euch jetzt ein bisschen was zum Inhalt erzählen. Ich nehme an, dass viele von euch wahrscheinlich den Inhalt des Buches auch schon kennen. Aber für all diejenigen unter euch, die den Inhalt des Buches noch nicht kennen, mal eine kurze Zusammenfassung. Der Polizeipsychologe Dr. Martin Schwarz ist seit 5 Jahren ein komplettes psychisches Wrack, kann man sagen. Denn vor 5 Jahren hat er seine Frau Nadja und seinen Sohn Timmy verloren, als die beiden einen ziemlich rätselhaften Tod an Bord des Luxuskreuzfahrtschiffs Sultan of the Seas gestorben sind. Ja, und Martin weiß leider bis heute nicht wirklich, was damals genau geschehen ist. Denn zu dem Zeitpunkt, als die beiden starben, war er nicht mit an Bord. Er war zu dieser Zeit in einem Undercover-Einsatz der Polizei unterwegs und konnte eben seine Familie nicht begleiten auf diese Kreuzfahrt. Und ja, wie es scheint oder wie ihm erzählt wurde und wie eben die ziemlich unzureichende Untersuchung des Falls ergeben hat, war das wohl so, dass seine Frau Nadja an Bord dieses Luxusschiffs eben sogenannten erweiterten Suizid begangen hat. Bedeutet also, dass sie nicht nur ihr eigenes Leben sich genommen hat, sondern eben auch ihren kleinen Sohn Timmy dabei mit in den Tod genommen hat gewissermaßen. Und ja, im Zuge dessen sind die beiden wohl absichtlich über Bord gegangen. So lautet eben die offizielle Erklärung der Reederei, aber Martin glaubt das Ganze bis heute nicht. Aber also mehr ist bei dieser Untersuchung und ich glaube auch bei diversen Gerichtsverhandlungen nie rausgekommen. Und jetzt muss Martin eben mit dieser Geschichte leben. Und seit dem Tod seiner Frau und seines Sohnes sieht er eigentlich auch gar keinen Sinn mehr in seiner ganzen Existenz und in seinem ganzen Leben. Und man hat so das Gefühl, er geistert irgendwie von einem hochriskanten Spezialpolizeieinsatz, wo er mitarbeitet, zum nächsten. Und da scheint er sich auch komplett aufgegeben zu haben. Und eigentlich ist ihm alles total egal in seinem Leben geworden. Ja, und so sieht Martins Leben aus, bis er eines Tages zu Beginn der Geschichte einen rätselhaften Anruf einer älteren Dame erhält, die ihm erzählt, dass sie Thriller-Autorin sei und dass sie neue Hinweise zu Timmys Verschwinden an Bord der Sultan of the Seas habe. Und sie fordert Martin auf, dass er sich schnellstmöglich an Bord dieses Schiffes begeben soll, weil sich dort vor einiger Zeit etwas ganz Unglaubliches ereignet hat. Denn ein junges Mädchen, die 14-jährige Anouk, ist gemeinsam mit ihrer Mutter einige Wochen zuvor ebenfalls von Bord dieses Kreuzfahrtschiffs verschwunden. Aber das Ganze hat eine erstaunliche Wendung genommen, denn ganz plötzlich nach einigen Wochen ist Anouk wieder aufgetaucht und bei ihrer Rückkehr hat sie den Teddy von Martins Sohn Timmy bei sich. Martin, ja, ist natürlich neugierig, aber er ist auch sehr misstrauisch. Aber er beschließt, seinem schlimmsten Albtraum ins Auge zu sehen und sich wirklich an Bord dieses Luxuskreuzfahrtschiffs zu begeben. Und ab da versucht er dann herauszufinden, was damals wirklich mit seiner Frau und mit seinem Sohn passiert ist. Und ab da geht diese Geschichte los. So viel mal zum Inhalt. Ja, und jetzt möchte ich euch natürlich meine Meinung zu diesem Psychothriller nicht vorenthalten. Ich muss sagen, dass ich insgesamt echt viel Spaß beim Lesen von Passagier 23 hatte. Auch wenn ich den Prolog, der irgendwie erst ganz zum Schluss im Epilog wieder aufgegriffen wird, zunächst echt abstoßend fand, weil ich so das Gefühl hatte, dass es da irgendwie vor allem um Effekthascherei mit so einer total blutigen, gestörten, brutalen Szene ging, habe ich dann aber später dann doch ganz gut in das Buch reingefunden, muss ich sagen. Zu den Personen oder zu den Charakteren kann ich sagen, dass ich an sich den Protagonisten Martin Schwarz grundsätzlich sehr gerne durch diese Geschichte begleitet habe. Und ich habe mich immer dafür interessiert, wie es mit ihm weitergeht und ja, was während seines Aufenthaltes auf diesem Kreuzfahrtschiff so passiert und ja, wie es weitergeht mit dieser Geschichte. Ich fand es sehr spannend. Allerdings möchte ich an der Stelle auch einen Kritikpunkt anbringen. Und zwar kam es mir so vor, als wären so ziemlich alle Charaktere in diesem Buch hoffnungslos überzeichnet. Und zwar so heftig, dass mir manche Figuren fast mehr wie Karikaturen vorkamen oder eben wie so total heftige Stereotype irgendwie. Und das hat mir persönlich nicht so gut gefallen. Davon war Martin betroffen, aber ebenso ziemlich auch jede andere Figur im Buch. Und grundsätzlich ist mir aufgefallen, dass Sebastian Fitzek so einen Hang zur Übertreibung zu haben scheint. sodass ich mich echt öfters dabei ertappt habe, wie ich mich gefragt habe, ja, eine Nummer kleiner hattest du es nicht? Weil, um euch ein Beispiel zu geben, es reicht beispielsweise nicht aus, dass die verschwundene und wieder aufgetauchte Anouk, dieses Mädchen, dass sie eben ein sehr intelligentes Mädchen ist. Nein, natürlich ist sie höchst begabt und hat einen astronomisch hohen IQ und sie beherrscht mehrere Sprachen und sie gilt in ihrer Heimat, den USA, als absolutes Genie. Und der Protagonist Martin Schwarz ist, ja, nach all dem, was ihm passiert ist, nicht einfach nur extrem psychisch belastet. Nein, nein. Während seiner Einsätze mit der Polizei spritzt er sich selber sogar HIV-Antikörper. Er zieht sich selbst einen Schneidezahn mit einer Zange, die er im Kofferraum rumliegen hat. Ja, und er lässt sich mal eben eine Tätowierung stechen und das alles nur für einen Undercover-Einsatz, um da eben optimal vorbereitet zu sein und um sich da eben in solche kriminellen Kreise einschleusen zu können. Und ja, das war eine so extrem lebensmüde Verhaltensweise, dass ich sagen muss, es war streckenweise echt ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen für meinen Geschmack. Aber nichtsdestotrotz waren mir die Charaktere oder einige davon, zumindest vor allem Martin, trotzdem auch sympathisch. Also das muss ich auch dazu sagen. Und im Allgemeinen würde ich auch behaupten, dass man wahrscheinlich mehr von einem Fitzek-Thriller hat, wenn man seinen Drang, alles zu hinterfragen und sich auch selbst zu fragen, wie realistisch das Ganze gerade überhaupt noch sein kann, wenn man all das am Anfang des Buches einmal abgibt. Das klingt jetzt so negativ, wenn ich das sage, aber ich bin einfach der Meinung, dass man dieses Buch vermutlich weniger mögen wird, wenn man sich die ganze Zeit überlegt, wie und ob sowas in Realität überhaupt funktionieren würde. Ich denke, dass man sich mit dieser Prämisse, dass Sebastian Fitzek die Realität eben sehr extrem dehnt, anfreunden können muss, damit man seinen Thriller Passagier 23 genießen kann. Ich muss sagen, ich bin irgendwann recht gut damit klargekommen und habe irgendwann einfach gemerkt, dass ich so diese realitätsnahe Machbarkeit einfach da hier nicht hinterfragen darf. Und genau an dieser Stelle, muss ich sagen, hat dann auch ein ganz großer Lesespaß auf mich gewartet. Und ich glaube, das ist auch eine Empfehlung, die ich jedem mitgeben würde, der vielleicht noch nichts von Sebastian Fitzek gelesen hat und der gerne hinterfragt, ob das realistisch ist oder nicht. Einfach akzeptieren, dass das, was in der Realität möglich ist, sehr gedehnt wird und dann hat man Spaß beim Lesen. Ja, und ich kann wirklich sagen, dass mich dieser Psychothriller unheimlich gut unterhalten hat. Das Ganze ist natürlich auch jetzt hier keine große, bedeutsame Literatur, aber das hat ja auch niemand behauptet. Es handelt sich hier um so ganz typische Unterhaltung für zwischendurch und dementsprechend sollte wahrscheinlich auch die eigene Erwartungshaltung sein. Ich fand die Geschichte sehr, sehr spannend und interessant und tatsächlich auch nicht zu vorhersehbar, sodass ich auch wirklich viele Male sehr überrascht war von dem, was Sebastian Fitzek da alles an Wendungen aus dem Hut zaubert. Also es hat mir echt gefallen. So ist es auch, dass jedes Kapitel fast jedes Kapitel mit einem Cliffhanger endet, der irgendwie ganz automatisch dafür sorgt, dass man unbedingt weiterlesen will und dass man unbedingt erfahren möchte, wie es eben weitergeht. Und ich denke, dass manche Menschen, eben vor allem diejenigen, die auch Sebastian Fitzek kritisieren, diese Cliffhanger-Technik am Ende eines jeden Kapitels vielleicht auch als so ein bisschen einen billigen Taschenspielertrick oder so empfinden. Ich muss aber sagen, dass ich persönlich solche Cliffhanger ganz cool finde. Mich unterhält es und ich muss sagen, für mich persönlich wurde die Spannung so gesteigert und auch aufrechterhalten und genau so, würde ich sagen, wurde da Lesespaß erzeugt und mir hat das persönlich richtig, richtig gut gefallen. Ob man sowas nun mag oder nicht, ist aber was total Individuelles und da ist natürlich auch jede Sichtweise total legitim, das möchte ich unbedingt dazu sagen. Ich muss sagen, ich mochte Sebastian Fitzeks Art zu plotten sehr, sehr gerne, auch so seine Art, wie er Geschichten aufbaut und die einzelnen Kapitel aufbaut, das hat mir sehr gut gelegen. Die Auflösung am Ende fand ich auch ziemlich gelungen, wobei ich im Hinblick auf den Epilog noch etwas gespalten bin. Ich will da an der Stelle nicht zu viel verraten, um nicht zu spoilern. Ich weiß nicht, ob ich den Epilog, der eben zum Prolog gut passt und da anschließt, ob ich das auf seine eigene Art total genial finden soll oder ob ich es einfach nur ein bisschen dünn finden soll, dass die Ereignisse des Prologs wirklich im gesamten Buch keine Rolle mehr spielen und nur im Epilog nochmal aufgegriffen werden. Aber auch das würde ich behaupten, muss jeder für sich selbst entscheiden, wenn er dieses Buch liest. Ich bin diesbezüglich, wie gesagt, noch ein bisschen hin und her gerissen. Insgesamt, das Ende und die Auflösung hat mir gut gefallen. Es gab einen Teil, der dann noch in der Dominikanischen Republik spielt, wo auch noch einige Erklärungen geliefert werden. Und das fand ich irgendwie insgesamt oder in sich nicht mehr ganz so logisch. Aber nichtsdestotrotz, muss ich sagen, war ich mit dem Ende dieses Buches sehr zufrieden. Und ich kann auch sagen, dass ich mich extrem gut unterhalten gefühlt habe, als ich dann das Buch auch zugeklappt habe. Ja, und insgesamt war mein Leseerlebnis auch wirklich so, dass ich sehr gerne zu diesem Buch gegriffen habe. Man hat ja auch manchmal Bücher, wo man sagt, oh ja, das kostet ein bisschen Überwindung, es wieder zur Hand zu nehmen. Oder ja, zu manchen Büchern greift man ja lieber und zu anderen weniger gern. Und für mich war Passagier 23 definitiv ein Buch, zu dem ich sehr, sehr gerne gegriffen habe immer wieder. Ja, wenn ihr jetzt gerne Psychothriller lest und wenn euch dieses Setting eines Luxuskreuzfahrtschiffs interessiert, wo auch ganz gekonnt gespielt wird mit dieser luxuriösen Urlaubsatmosphäre auf der einen Seite und einer ziemlich tödlich, krankhaft, klaustrophobischen Stimmung auf der anderen Seite, dann würde ich behaupten, dass euch Passagier 23 von Sebastian Fitzek echt gut gefallen könnte, wenn ihr denn über teilweise überzeichnete Charaktere und vielleicht auch ein bisschen unrealistische Bedingungen generell hinwegsehen könnt. Ich werde definitiv weitere Bücher von Sebastian Fitzek lesen. Ich werde mir da ein bisschen eine Pause gönnen. Ja, und wenn ich wieder auf einen Klappentext stoße, der mich interessiert, würde ich definitiv mal wieder zu einem Sebastian Fitzek greifen. Das Buch ist bei Knauer erschienen und hat 432 Seiten. Das war's dann auch schon wieder mit meinem Lesemonat für den September. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Leseinspiration mitnehmen. Vielleicht habt ihr ja auch schon einige von den Büchern gelesen oder vielleicht stehen die ja auch bei euch auf euren Wunschlisten. Wenn ja, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein bisschen berichtet, wie euch denn diese Bücher gefallen haben. Wir können uns gerne bei mir bei Instagram austauschen. Ihr findet mich auf Instagram unter seitengeraschel_ oder auch auf meinem Blog seitengeraschel.com. Da wird Seitengeraschel mit 3i geschrieben. Da freue ich mich auch sehr. Da könnt ihr gerne auch unter meinen Lesemonat September drunter kommentieren. Und ansonsten bin ich natürlich auch super, super happy, wenn ihr mir eine positive Bewertung bei iTunes dalasst oder mir zum Beispiel bei Podimo einen Daumen hoch dalasst. Das sorgt einfach dafür, dass mehr Leute diesen Podcast finden können, dass er sichtbar bleibt. Und ja, das würde mir wahnsinnig helfen und das würde mich auch wahnsinnig freuen. Genau, ihr Lieben, mehr habe ich an der Stelle tatsächlich auch nicht mehr zu sagen. Ich wünsche euch jetzt einen richtig schönen Oktober und einen richtig schönen Herbst. Ist ja auch klasse Lesewetter. Und ja, da wünsche ich euch sehr viel Spaß beim Lesen, viele, viele schöne Leseerlebnisse. Alles Liebe, macht's gut, passt auf euch auf und tschüss.